Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Ich grüße euch. Hallo. Die Medien und die Sprache. Tipps von MedienmacherInnen.
Die Medien und die Hitze. Tipps von Jörg Kachelmann.
Die Medien und Twitter-Tipps vom US-Botschafter.
Das sind unsere Themen und auch Tipps in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute vom Alt-Entertainer und Late-Night-Menschen Harald Schmidt. Ich glaube, man könnte auch Late-Night-Legende sagen an dieser Stelle.
Oder Herr abgehalft hat vielleicht.
Naja, ja. Im Gespräch mit den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung zog er in dieser Woche über seinen einstigen Zögling Jan Böhmermann her und sprach ihm die Kompetenz als Moderator ab. Es würde daher im ZDF sicherlich einige geben, die Böhmermann gern loswerden würden. Dazu Harald Schmidt, Zitat: Beim ZDF kotzt man doch im Strahl, wenn man sieht, welchen Ärger er wieder einbringt. Aber irgendein Medienmensch muss denen gesagt haben, der lässt euch jung aussehen. Der sorgt für Klicks und Randale in den Netzwerken, der hat eine große Medienpräsenz.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler, unserem Klickbringer.
Ja, kann man so sagen. Ich habe mich gefragt, wo kommt eigentlich dieser Harald Schmidt und mit diesem Tipp auf Mal wieder her? Ne? Also eigentlich ist das doch so ein bisschen der Mann, über den keiner mehr spricht. Und was will er uns mit diesem Seitenhieb eigentlich sagen? Und dann habe ich so gedacht, meint er das jetzt eigentlich ernst oder ist das mal wieder nur typisch Harald Schmidt und seine Sticheleien? So genau weiß man das bei ihm ja irgendwie nie. Ausschließen können wir, glaube ich, aber doch, dass Schmidt sich wirklich um das ZDF sorgt. Der ist ja doch irgendwie der Sender immer schon Opfer seiner Witzeleien gewesen. Warum sollte sich das ändern? Und ich glaube, er hält auch nicht wirklich Böhmermann für einen schlechten Moderator. Ich denke, am Ende ist es womöglich doch eher der Neid eines alten, weißen Mannes, der viele Jahre den Titel der spitzesten Zunge im deutschen Fernsehen getragen hat und den Böhmermann ihm aber jetzt locker abgenommen hat. Und zu einer echten Staatskrise, da hat es, glaube ich, Schmidt auch nie geschafft.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das Medienmagazin für Medienmacher.
Also Medienmacherinnen.
Du meinst MedienmacherInnen.
Medienschaffende.
Ja, Medienschaffende.
In vielen Redaktionen in Deutschland ist es gerade ein großes Gesprächsthema. Wie kann geschlechtsneutrale Sprache verwendet werden, sprich gegendert werden, ohne dass es stört? Denn das ist nämlich so ein Grund, den man oft hört, warum oft von Kindergärtnern die Rede ist und nicht von Kindergärtnerinnen, obwohl die ja da eigentlich in der Mehrzahl in dem Beruf sind.
Oder ich erinnere mich auch noch an das andere Extrem, also aus den Verkäufern und Verkäuferinnen bei Schlecker, denen wurde dann noch nicht mal das Verkäuferinnen gegönnt, aber die wurden gleich zu Schleckerfrauen. Und dabei gibt es ja auch viele Vorbehalte bei dem ganzen Thema. Überschriften werden länger, Texte klingen für einige vielleicht ungewohnt und einige befürchten auch, dass der Lesefluss unterbrochen wird. Aber wenigstens im kann man schon sagen, wird diese Haltung immer häufiger thematisiert und überdacht.
Ja, auch in der Nachrichtenredaktion hier bei uns bei Deutschlandfunk Nova machen wir uns Gedanken über geschlechterneutrale Sprache. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich vorgenommen, künftig öfters so eine kleine Lücke beim Gendern zu sprechen. Und es gibt sogar beim Deutschlandradio hausinternen Leitfaden für eine gendergerechte Kommunikation. Aber wie geht das eigentlich?
Um das zu klären, möchten wir euch heute ein neues Projekt vorstellen, was sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Das Webprojekt geht morgen online und es richtet sich in erster Linie an Medienmacher, ich glaube auch geschlechtsneutral gemeint. Aber das ist darüber hinaus natürlich auch für viele interessant, die sich für Sprache interessieren. Genderleicht.de heißt das Projekt und kommt vom Journalistinnenbund. Die Macherinnen wollen keine Sprachpolizei sein, sondern sie wollen aufklären. Und wie genau? Darüber reden wir jetzt mit Rebecca Bärheide. Sie ist der Kopf hinter diesem Projekt und jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend, Rebecca.
Ja, hallo, guten Abend.
Wir haben ja gerade schon über so ein paar Vorbehalte gesprochen. Warum eigentlich Medienmacher auch beim Einsatz von genderneutraler Sprache so ein bisschen zaudern? Oft hat Gendern ja auch so einen, ja, so ein bisschen, sage ich jetzt mal, nerdigen Beigeschmack. Warum ist das aus deiner Sicht so?
Ja, ich glaube, das, weil es so einen nerdigen Beigeschmack hat zum einen und wenn man das lange Zeit nicht gemacht hat. Also man hat lange Zeit sich gar keine Gedanken darüber gemacht, wer sind unsere LeserInnen oder Leserinnen und Leser, also wer ist dabei? Und ich glaube, dass das lange Zeit ein kleiner blinder Fleck war in der Berichterstattung, dass man sich wirklich überlegt, haben wir Protagonistinnen oder haben wir Protagonisten? Um wen geht es hier eigentlich? Und daran liegt das, glaube ich, dass man lange Zeit sich damit nicht so sehr beschäftigt hat und vor allem, wenn man jetzt aus der Zeitungsbereich kommt, so wie ich, dass man dann gesagt hat, also wenn wir da jetzt immer alle Formen nennen, also Zuschauerinnen und Zuschauer oder Hörerinnen und Hörer, dann dauert das so lange und oder wir brauchen viel Platz zum einen und für Radio ist es, glaube ich, auch immer schwer zu sprechen. Und man hört das bei Politikerinnen und Politiker ganz oft, dass sie das eigentlich sprechen wollen, aber sie sagen dann Bürger und Bürger. Also und das ist, glaube ich, einfach eine ganz, ganz schwierige Zusammenstellung und deshalb wollen wir eben auch so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass man ein bisschen sensibler da in dem Bereich wird.
Aber warum ist es aus deiner Sicht gerade so auch als medienmachender Mensch wichtig, sich über Sprache Gedanken zu machen?
Der Sprache setzt ja, also das so sehen wir das im Journalistenbund, auch eben Qualität in den Medien voraus. Also Sprache, damit drücken wir ja was aus. Also wir drücken ja aus, wen wir meinen. Und wir können halt mit speziell der deutschen Sprache sehr viel präziser eigentlich agieren, als wir das oft tun. Also im Vergleich zum Beispiel zum angloamerikanischen Raum können wir ja kaum, kann man im Englischen ja kaum so deutlich machen, spreche ich über einen Mann oder spreche ich über eine Frau. Das können wir in der deutschen Sprache sehr wunderbar. Und da müssen wir einfach ein bisschen mehr hinkommen, dass wir da wieder stärker sagen, haben wir eine Protagonistin, also eine Krankenschwester oder haben wir einen Krankenpfleger. Und das sind unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, da waren viele Medien lange Zeit ein bisschen blind.
Was sagt denn, wenn wir auch nochmal auf der Perspektive draufschauen, was sagt denn die Wissenschaft zu dem Thema?
Ja, die Wissenschaft hat seit einiger Zeit festgestellt, dass man natürlich, wenn man eher zum Beispiel, also bei Kindern gibt es viele Studien, dass Mädchen sich mehr zutrauen in Berufen, wenn sie auch sehen, dass Mädchen auch in quasi vermeintlichen Männerberufen drin sind. Das heißt also, wenn man deutlich dort sagt, es gibt auch Ingenieurinnen, dann können sich auch viel mehr Mädchen vorstellen, Ingenieurinnen zu werden. Das Gleiche ist ja auch bei einer Kanzlerin. Es gibt viel mehr Mädchen, die jetzt sagen, sie könnten auch Kanzlerin werden. Und die Jungs fragen ja schon, kann ich eigentlich das auch? Also das heißt, da gibt es verschiedene auch Studien zu diesem generischen Maskulinum. Es gibt eben auch Studien dazu, dass man zum Beispiel, es gab eine Studie aus dem Jahr 2007, da hat man Packungsbeilagen von Medikamenten dann analysiert, inwieweit dort dann Frauen und Männer darauf reagiert haben, wie sie angesprochen werden. Und da fiel das ganz besonders eben auf, dass in maskuliner Sprache Frauen dann oftmals sich nicht mitgemeint fühlten in dem Moment.
Okay, das ist also auch was Interessantes, wenn man über seine Zielgruppen nachdenkt. Wen spreche ich damit dann eigentlich an, so wie ich formuliere? Um auch so ein Gefühl für die aktuelle Debatte zu bekommen, lass uns doch mal darauf schauen, was ihr morgen vorhabt. Denn der Start von genderleicht.de, morgen startet ja die Webseite, der wird begleitet mit einer Tagung von eurem Journalistinnenbund. Was sind da so für Themen, die ihr diskutiert? Was gibt's da morgen?
Also morgen werden wir um 17 Uhr starten, also dann werden wir einen Startknopf drücken und werden dort dann die Seite in dem Moment auch freischalten, online schalten und da kann man ganz viele wunderbare Dinge und viele Hilfestellungen finden, wie man eben gendern kann in verschiedenen Medien. Wir werden dann eine Podiumsdiskussion zu dem Thema Gendern und wie kann man damit umgehen haben. Wir haben dabei dann eben auch jemanden aus eurem Haus, aus dem Deutschlandfunk und eben, weil wir vorhin in der Moderation ja schon gesagt habt, gibt es ja eben auch einen Sprachleitfaden bei einem großen Radio. Sender. Wir haben einen Sprachwissenschaftler der Freien Universität Berlin dabei. Wir haben Mareike Riemann, von der Chefredakteurin von Z, dem jungen Magazin von der Zeit und auch eine nicht direkt Kritikerin, aber eben eher konservative Vertreterin von dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, die natürlich in den Zeitungshäusern noch eher kritischer dem ganzen Gendern gegenüberstehen. Also ich glaube, dass wir da eine ganz spannende Runde zusammengestellt haben.
Dann lass uns doch schon mal quasi so ein bisschen wie so einen kleinen Blick auf die Website werfen und mal konkret über auch ein paar Tipps für Medienmacher und Medienmacherinnen reden. Fangen wir vielleicht mal an. Was bevorzugst du? Medienmacher und Medienmacherinnen, MedienmacherInnen oder Medienschaffende?
Also momentan in meinem eigenen Sprachgebrauch ist es eigentlich noch eher so, dass ich beide Formen nenne, also eher Journalistinnen und Journalisten. Ja, und da bin ich noch drin. Ich übe manchmal an dem Gap, das zu sprechen, aber da ich eben persönlich Printjournalistin bin, ist es für mich eigentlich eher diese Doppelnennung wichtig momentan. In meinem Medium, wo ich sonst hauptberuflich arbeite, ist das Sternchen definitiv nicht möglich momentan. Und aber ich glaube, beim Sprechen sollte man anfangen zu üben, den Gap zu sprechen, weil dann ist es nämlich genauso kurz. Also für euch Radioleute ist es dann auf jeden Fall nicht so lang und man verhaspelt sich dann auch beim Sprechen nicht so sehr.
Wer jetzt sagt, okay, ich will mich damit mal genauer beschäftigen, weil ich habe mir noch nie so richtig Gedanken dazu gemacht. Welche Tipps helfen zum Start, um sensibler zu formulieren?
Also zum Start würde uns grundlegend erstmal helfen, dass man darüber nachdenkt, wie machen wir eigentlich Medienarbeit, wie suchen wir eigentlich unsere Texte aus, also in der Redaktion, wie suchen wir Texte und Themen aus, denken wir an beide Geschlechter. Das ist vielleicht erstmal Start 1 Punkt und dass ich mir auch überlege, Protagonistin, männliche wie weibliche zu haben und wie ich meine Geschichte dann erzähle. Punkt 2 wäre dann sicherlich zu sagen, wie schreibe ich das jetzt auf? Also wie gucke ich da rein, wie recherchiere ich das, wie schreibe ich das dann nachher auf, dass man eben daran denkt, an welchen Stellen man formulieren könnte. Und das Dritte wäre natürlich dann als weiteren Schritt, wie, welche Schreibregeln haben wir? Machen wir ein Binnen-I, machen wir ein Sternchen, machen wir ein Gap oder andere Möglichkeiten, also damit zu spielen. Ich glaube, diese drei Schritte könnte man gut verwenden.
Aber das ist ja auch schon so ein bisschen so der erste Punkt. Also gibt es da so ein richtig oder falsch? Also auch das ist ja, glaube ich, auch so eine Befürchtung, dass man sagt, so, aber da könnte ich auch irgendwas falsch machen. Oder geht es dann eher darum, naja, man sollte es vielleicht für eine Medienmarke einheitlich entscheiden?
Ich glaube, man sollte es einheitlich entscheiden für ein Medium, wie man das machen möchte. Aber ob es ein richtig oder falsch gibt, also wie ich das jetzt genau mache, also Gap, Sternchen, Doppelpunkt, beides ausschreiben, Binnen-I, das wollen wir bei dem Projekt genderleicht.de gar nicht vorgeben. Also wir sagen, ihr sucht euch das raus, probiert es aus und was eben für euer Medium passt. Und deshalb wollen wir, was Sie auch vorhin gesagt haben, eben keine Sprachpolizei sein. Wir wollen sagen, jeden Tag ein bisschen besser werden. Also jeden Tag dran arbeiten, wie man besser werden kann und eben welche Art von Gendern für das eigene Medium am besten passt. Vielleicht passt auch am besten die neutrale Formulierung, weiß ich nicht. Das kann sein, je nach Medium. Oder eben, dass man sagt, hey, wir machen Sternchen überall, auch in der Überschrift und das wollen wir eben, um uns da aus abzugrenzen. Das kann man beides machen.
Das heißt aber schon auch, dass im Grunde eine Medienmarke, ein Medium für sich quasi gesamtheitlich irgendwie ein Bild finden muss. Wenn jetzt jeder Einzelne von uns losläuft und sagt, ich mach so rum, dann hilft das eigentlich wirklich nicht. Dann habe ich ja also vermutlich zwar mehr Wildwuchs und noch mehr Vielfalt, aber im Grunde nichts gewonnen.
Ich glaube schon, dass man als Medium dann eine einheitliche Linie finden müsste, aber wir wollen versuchen, auch auf unserer Webseite Tipps zu geben, sodass man zum Teil auch gendern kann, auch wenn es der Chefredakteur nicht will, zum Beispiel. Ja? Wir werden dazu zum Beispiel am Samstag auf unserer Tagung, wir haben am Samstag dann Workshop-Zeit auf der Tagung, werden wir eben auch so ein Seminar dazu machen, was gendern und wenn es die Redaktionsleitung nicht will. Das wird ein Seminar werden und das ist sicherlich dann interessant, wie man da eben trotzdem den Text gegendert hat, aber eben so, dass es vielleicht keinem auffällt, aber trotzdem hat man es gut gemacht. Wenn man Sternchen zum Beispiel einsetzen will, würde ich sagen, kann halt nicht der eine Text auf der einen Seite mit Sternchen sein und auf der nächsten Seite ist das mal ganz anders gemacht. Also da muss man, glaube ich, dann schon eine Hauslinie finden.
Gibt es irgendwie so ein, also man merkt, oder andersrum, man merkt ja eigentlich schon, dass sich wirklich bei dem Thema einiges bewegt, dass auch die Gespräche auch in Redaktionen anders werden. Hast du so ein Wunschmedium, dass du sagst so, hey, wenn auf einmal das Medium anfängt, doch viel stärker aufs Gendern zu achten, dann sind wir noch ein Kapitel weiter?
Also ich glaube, da sieht man immer, guckt man, glaube ich, immer als Printmensch sicherlich Richtung FAZ, also Frankfurter Allgemeine Zeitung, wenn die das stärker machen würden und auch Politikerinnen nicht immer mit Frau Merkel, sondern einfach mit Angela Merkel ansprechen würden, dann wären wir, glaube ich, schon einen großen Schritt weiter. Ansonsten, ich glaube, dass viele Hörfunksender, da hört man das immer öfter und auch Fernsehen, dass da viele schon dran arbeiten, aber ich glaube da, also vor allem bei eher konservativen Sendungen oder wenn man da ein Stückchen weiterkommt, ich glaube, dann weiß man, dass da viel erreicht haben.
Sagt Rebecca.
Und vor allem Regionalmedien, das darf man nie vergessen. Also Regionalmedien, ich glaube, da, wenn da einiges sich bewegt, das wäre sicherlich auch toll.
Sagt Rebecca Bärheide vom Journalistinnenbund. Morgen am Freitag startet genderleicht.de. Da könnt ihr da die Tipps auch nochmal vertiefen. Danke fürs Gespräch.
Ja, danke euch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde. Was mit Medien?
Was mit Medien? Das wetterfeste Medienmagazin.
Ja, und weil wir so wetterfest sind, wollen heute auch wir genau über das sprechen, über das Wetter der letzten Tage. Genauer gesagt über die hohen Temperaturen und die mediale Hitzewelle, die das quasi ausgelöst hat, die jetzt gerade irgendwie gefühlt durch ganz Medien-Deutschland schwappt.
Tja, einige können gerade durchatmen, bevor es dann am Wochenende nochmal wärmer wird. Gestern wurde in Deutschland die höchste Juni-Temperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnung gemessen. Und die Medien, die überschlagen sich damit Rekordmeldungen. RTL änderte sogar extra sein Programm und zeigte zur besten Sendezeit um 2015 eine Spezialausgabe von RTL aktuell. Das ist ja eine echte Besonderheit. Normalerweise gab es solche Sonderformate bei RTL zu anderen Breaking News Ereignissen eher nicht. Das Hitzethema aber war es dem Sender wert, genauso wie vielen dritten Programmen, die intensiv über das Wetter informierten. Und eigentlich muss man sagen, alle haben über das Wetter
informiert. Alle informierten und tatsächlich ist auch so, dass sie nicht nur, das ist ja das, worüber wir gleich auch reden wollen, nicht nur informierten, sondern oft eben auch verbunden mit vielen guten oder vielleicht auch eher gut gemeinten Verhaltenstipps, wie wir denn nun am besten mit diesen hohen Temperaturen umgehen können.
Aber wie kommt es eigentlich zu dieser erhitzten Rekordwetterberichterstattung? Und was ist möglicherweise sogar problematisch daran, dass sich Medienschaffende landauf und landab zu Wetterexperten aufschwingen? Darüber reden wir jetzt mit jemandem, der seit vielen Jahren als Moderator was mit Medien macht und außerdem ein echter Wetterexperte ist. Guten Abend, Jörg Kachelmann.
Schönen guten Abend.
Herr Kachelmann, wer Ihnen bei Twitter folgt, der konnte ja so ein bisschen merken, die Wetterberichterstattung der letzten Tage, die hat auch Sie, ich sage jetzt mal, ordentlich auf Temperatur gebracht. Sie haben einige Medien ja auch für die Art und Weise, wie die mit dem Hitzethema umgegangen sind, doch deutlich kritisiert und auch verbal, sag ich mal, in den Schwitzkasten genommen. Wie ist denn so inzwischen Ihre Betriebstemperatur, was das Thema angeht?
Na, ich bin ja nie wütend oder auch, ich glaube, ich komme auch gar nicht auf Betriebstemperatur wegen sowas. Dafür habe ich schon so viel im Leben erlebt, als dass ich das jetzt in irgendeiner Form beeindrucken würde. Bin einfach mit den Abgeordneten Wehner und Strauß aufgewachsen in meiner Kindheit und Jugend. Und ich habe damals immer Bundestagsdebatte geguckt und habe das eigentlich sehr gemocht, dass man sehr engagiert für etwas gestritten hat. Und deswegen möchte ich auch bei Polemik nicht unter dem Niveau von Herbert Wehner bleiben, wenn mir eine Sache sehr wichtig ist. Aber mit großer Temperatur oder großer Anstrengung hat das eigentlich relativ wenig zu tun.
Das heißt also, wenn Sie, Herbert Wehner war dann im Grunde auch für Sie der Motivator, einige Medienschaffende doch, ich glaube, habe irgendwo schwachsinnig gelesen, Oma-Quäler und Sterbehelfer für ältere Menschen. Also das ist im Grunde für Sie nur verbales Besteck, um möglicherweise Ihrer bayerischen Sozialisation zu folgen.
Herbert Wehner war kein Bayer, Franz Josef Strauß war einer. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Aber ich formuliere das so, weil es sehr wichtig ist, weil wirklich sehr viele alte Menschen bei dieser Wetterlage sterben. Und Medien und auch andere sogenannte Experten helfen aufs Herzlichste mit oder eben auch durchaus aufs Unherzlichste. Man ist schon fast versucht, irgendwie Vorsatz dahinter zu vermuten, um die Rentenkassen zu entlasten. Aber alle diese Tipps oder fast alle diese Tipps sind so ausgemachter Schwachsinn und auch boshafter und dummer Schwachsinn, dass es eben schon ein bisschen schwerfällt, Contenance zu bewahren. Das Problem ist einfach, dass Deutschland wirklich die globale Zentrale für Aberglauben ist. Es gibt, glaube ich, kein Land, wo so viel Blödsinn geglaubt, gedacht und zusammenfantasiert wird wie in Deutschland. Wir müssen gar nicht über Homöopathie sprechen, das hat der Kollege Böhmermann schon wunderbar abgearbeitet. Aber alle diese Dinge, die damit zusammenhängen, dass Menschen, und zwar nicht nur die Älteren, das ist auch wirklich das Beunruhigende, dass nicht nur alte Menschen, dass dieser Aberglaube nicht ausstirbt, sondern auch früh vertrottelte junge Menschen glauben im Ernst, dass Durchzug krank macht, dass Durchzug einen steifen Hals machen würde, dass Ventilatoren furchtbare Dinge machen würden, dass Klimaanlagen krank machen würden. Entsprechend ist auch in Büros, wo junge Menschen arbeiten, werden Fenster zugemacht, auch am frühen Morgen, weil die Leute dann denken, wir sperren die Hitze aus. Und diese schwachsinnigen Tipps werden auch an alte Menschen weitergegeben, die dann im Schweiße ihres Angesichts bei extremer Luftfeuchtigkeit und bei extremen CO2-Werten einfach nicht mehr leben können, weil dumme Menschen ihnen raten, am Morgen das Fenster zuzumachen. Und das ist immer ein dummer Rat. Und der kluge Rat wäre, alles aufmachen. Es spielt keine Rolle, wenn es drin ein bisschen wärmer wird, weil die scharfen Schwerter heißen Luftfeuchtigkeit und Windstille. Das ist das, was A, die alten Menschen umbringt und B, jüngere Menschen unglücklich sein lässt, wenn es einfach vollkommen klamm ist. Das ist auch das Verblüffende für mich, wenn die Leute im Urlaub sind und es tierisch schwül und unangenehm ist, dann sagen sie immer ja und dann kam ein schöner Wind. Und dieser selbe schöne Wind ist dann irgendwie plötzlich ein todbringender Durchzug, wenn es um Räume geht. Und das ist eben der dunkle Aberglaube, den ich meine. Durchzug ist nichts anderes als Wind und Wind ist immer gut, um diese Hitze zu überleben.
Sie haben ja aber auch, glaube ich, ich weiß nicht genau, welche Feuerwehr das war oder Rettungskräfte haben Sie auch explizit gelobt, weil Sie gute Tipps abgeliefert haben.
Das Deutsche Rote Kreuz in Löhne ist das Licht im Tunnel und das ist wunderbar. Ich kenne die auch nicht, die haben auch nicht von mir abgeschrieben oder so irgendwas, aber es ist auch beruhigend, dass ein DRK-Ortsverband in Deutschland bei Trost ist. Also es ist nicht, das war auch für mich wichtig, weil sonst denken alle, ja, ja, das ist wie auf der Autobahn, wenn einem alle entgegenkommen. Deswegen war das für mich auch sehr wichtig zu sehen, es gibt schon ein paar Leute, die sich ein bisschen Gedanken machen. Und es wäre ja auch so einfach, auch Journalisten, die all diesen Schwachsinn jeden Tag verbreiten. Man könnte einfach mal selber sich hinsetzen, nachdenken ganz kurz. Haben Segler den ganzen Tag einen steifen Nacken? Werden Menschen, die im Freien sind, Bauarbeiter auf den Kanaren? Auf den Kanaren ist immer ganz viel Wind. Haben die alle einen steifen Nacken? Werden die alle krank? Wie war das früher, als Autos noch keine Klimaanlage hatten? Nach dem bescheuerten Rad müsste das so gewesen sein, das Auto hat man den ganzen Tag zugemacht, damit die Wärme nicht von draußen reinkommt. Und nachts hat man dann das Auto gelüftet. Nein, es war kein Problem. Man hat alle Fenster runtergemacht und die Cabrio-Fahrer wissen, man kommt einen steifen Hals, weil man dann wichtig da sitzt, aber sicher nicht vom Wind.
Also ich glaube, wir haben jetzt ein ganz gutes Gefühl, wie Sie so die, ich sag jetzt mal, Bescheuertheit der deutschen Medienschaffenden einschätzen. Aber wenn wir mal auf die andere Seite gucken, also mal, wir gucken mal auf die Deutschlandkarte, wie viel echte Wetterkompetenz finden wir eigentlich Ihrer Einschätzung nach in den deutschen Medienhäusern?
Naja, dumm klingt gut. Heute ist halt wichtig, dass das Geld wird verdient mit Klicks. Und deswegen gibt es diese Russenpeitschen, Sahara-Keulen, all dieser tägliche Schwachsinn. Ich meine, ich habe mal Media ein Interview gegeben und ich meine das auch wirklich ernst, das ist nicht übertrieben. 90% aller Geschichten über Wetter und Klima sind frei erfundener Schwachsinn. Einfach weil es wird immer noch eine größere Sau durchs Dorf getrieben, eine noch größere Katastrophe, die angeblich kommt. Ich habe jetzt gerade wieder kurz mal bei Blick.ch gelesen, Florenz 44 Grad, der Blickreporter im Selbstversuch hat da geguckt, was war die Höchsttemperatur in Florenz heute, 37 Grad, mal kurz 7 Grad draufgehauen. Das sind halt alle die Dinge, es wird maßlos übertrieben, es wird frei erfunden, weil es eben gut klickt. Deswegen macht auch RTL eine Sondersendung, weil es gut geklickt wird, gut geguckt wird. Und deswegen wird einfach die Dosis immer weiter erhöht. Und das führt letztendlich auch ein bisschen dazu, dass es bei dieser ganzen Klimadiskussion einfach eben auch zwei leider bescheuerte Seiten gibt. Diese bräunliche rechte Seite, das ganze AfD-Elend, wo der Klimawandel an sich in Zweifel gezogen wird, ins Lächerliche gezogen wird. Aber dann gibt es auch die sturzbetroffen grünliche Seite, die ebenso viel Schwachsinn absondert, indem jetzt jedes normale Ereignis, wie zum Beispiel der Hagel kürzlich in München, es ist jetzt alles neuerdings Klimawandel, ob kaltes Klimawandel, warm, nass, alles, wie auch immer. Und das führt eben auch dazu, dass keine vernünftige Diskussion überhaupt mehr aufkommen kann, weil beide Seiten, die sagen, morgen geht die Welt unter, und die sagen, ja, vor 400 Jahren war es auch schon mal warm, deswegen stimmt das alles gar nicht. Beide Seiten üben sich in immer größerer Unseriosität bei der Diskussion, und das hilft eben dem ganzen Diskurs nicht weiter.
Ja, wir sind ja auch ein konstruktives Medienmagazin und würden gerne nochmal jetzt zum Schluss so vielleicht mit Ihnen über ein paar Tipps sprechen. Also was sagen Sie? Denn es ist ja tatsächlich so, dass viele Medienschaffende auch mit dem Wetter hantieren, sei es, wenn ein Moderator eine kleine Wettermoderation macht im kleinen Lokalradio fürs Wochenende oder aber auch dann, wenn jemand für ein Nachrichtenportal arbeitet. Ich glaube, übers Wetter zu informieren, da ist ja grundsätzlich nichts falsch dran, und wir wollen jetzt auch, würde ich jetzt mal nicht jedem nur eine klickgetriebene oder schlechte Intention unterstellen. Wer es richtig gut machen möchte, was sind vielleicht so zwei, drei Tipps, wo Sie sagen, so, das sind typische Fallen, typische Fehler, die ich immer wieder sehe, und so klappt es besser?
Einfach nicht bei den Wetterdiensten. Ich werde jetzt nicht sagen, dass man einfach auf kachelmannwetter.com gucken soll, das wäre zu einfach, aber halt einfach auch dran denken, dass man nicht Wetterdienste anguckt, die auch eben von Klicks abhängig sind, sondern einfach sich auch überlegen, notfalls auch durchaus über Twitter, ich bin ja dort erreichbar, wir sind ja auch dort erreichbar, ich bin erreichbar, einfach auch mal fragen, auch wenn ich natürlich die blöde Nervensäge bin, die allen auf den Sack geht mit der Kritik. Ich weiß das ja auch, aber ich bin trotzdem immer bereit und wäre auch gerührt, wenn man mich einfach fragen würde, okay, ist das jetzt wirklich außergewöhnlich? Oder man kann auch ganz viele Dinge selber nachsehen, weil praktisch alle Wetterdaten sind jetzt frei im Internet. Wenn zum Beispiel auch im Jahr 2018 auch jetzt wieder gesagt wird, die ganze Nordhemisphäre brennt, dann könnte man mit 2, 3 Klicks sehen, nein, Osteuropa ist viel zu kalt, Finnland ist im Moment viel zu kalt. Also dass es nicht nur dieses extrem zu warme Gebiet bei uns gibt, sondern es gibt auch, wie sich es gehört, rundherum Gebiete, die deutlich zu kalt sind. Das hilft auch ein bisschen, das Gesamte einzuordnen. Also ein bisschen auch das, was ich vorher gesagt habe, selber mal kleine Recherche machen, mit Menschen sprechen und auch einfach mal kurz sich hinsetzen, nachdenken, ist das, was ich hier schreibe, gibt es dafür irgendeinen physikalischen Hintergrund? Also ist Durchzug etwas anderes als ein Tag auf dem See in irgendeiner Form, ja oder nein? Und ich glaube, das hilft schon sehr, ein bisschen Luft rauszunehmen und ganz viel heiße Luft auch aus diesen Geschichten rauszunehmen und damit auch zu einer versachlichten Diskussion zu führen, nicht nur bei der Wetterdebatte, sondern auch bei der Klimadebatte. Also auch alles eins zu eins übernehmen, nur weil man das selber ideologisch toll findet, was aus Potsdam von den einen kommt, und auch immer von vornherein alles verdammen, was die sagen, die vielleicht die in Potsdam korrigieren und auch mal letztendlich kritisieren. Auch vielleicht auch, was das Klima angeht, mit ausländischen Experten mal sprechen. Englisch sollte ja noch gehen. Es gibt zum Beispiel in der Schweiz einen Klimaexperten, einen Professor, der heißt Reto Knutti, und der Reto Knutti ist einer, der auch sehr stark besorgt ist über den Klimawandel, aber all diesen Furor, diesen Schaum vor dem Mund, die zum Beispiel diese eine ZDF-Fernsehwetter-Heini hat oder auch diese ganze Rahmensurfer aus Potsdam haben, der einfach sozusagen die seriöse Kompetenz verkörpert und wo nicht dieser Schaum vor dem Mund da ist, der auch eben der Versachlichung der Diskussion nicht fördernd ist.
Herr Kachemann, vielleicht ganz kurz zum Schluss, so jetzt Ihre Prognose für die nächsten Tage, wenn ich das jetzt so gerade gelauscht habe, da werden sich jetzt die Medien wahrscheinlich auch nicht erstmal wieder abkühlen, ne?
Nee, es wird am Sonntag wieder scheiße heiß. Ich muss mal schnell gucken, es kommt jetzt gleich, ich werde jetzt gleich, wenn es jetzt noch da ist, es kommt jetzt am Abend, kommt immer die neue Rechnung des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen rein. Das ist eigentlich das beste Mittel- und Langfristmodell, was es gibt. Und der Sonntag wird nochmal tierisch heiß, also der Süden war auch heute heiß, der Norden hatte letztendlich eine Entspannung. Und wenn Sie mir die 5 Sekunden noch geben, dann gucke ich schnell, ob die Höchsttemperatur bis jetzt noch 40 drin für den Sonntag. Und es ist durchaus denkbar, dass der Sonntag noch mal heißer wird als das, was wir jetzt schon am Mittwoch erlebt haben.
Weiß man schon, in welchem Bereich von Deutschland?
Das wäre jetzt für den Westen. Ich gucke mal ganz schnell nach. Lassen Sie es mir. Also ich habe es gleich.
Live hier, ist super.
Ja, super.
72 Stunden in die Zukunft.
Herr Peller, ich hoffe bei dir in Münster.
Also heute war es gut hier.
Ja, es ist natürlich typisch. Es ist erst bis 14 Uhr da. Das ist 3,5 Stunden vor den Höchsttemperaturen. Das ist übrigens auch so ein Schwachsinn, der mich in den Wahnsinn treibt. Diese Tipps, meiden Sie die Mittagshitze. Ihr Schwachmaten, die das immer alle schreibt. Die Höchsttemperatur jetzt im Sommer ist kurz vor 18 Uhr. Deswegen immer super der Tipp, meiden Sie die Mittagshitze und machen Sie Sport in den angenehmeren Abendstunden. Vor 18 Uhr, kurz vor 18 Uhr am höchsten, sondern auch die Ozonkonzentration, das Gift in der Luft ist um die Zeit am höchsten. Aber das war dann wieder ein weiteres Beispiel für den Schwachsinn. Also 14 Uhr sind schon 37 Grad jetzt so Kurpfalz, Rhein-Neckar bis Rhein-Main-Gebiet hoch. Das bedeutet jetzt, wir warten jetzt nicht, aber da wird gleich wieder eine 40 stehen und ich werde die Karte dann auf Twitter posten. Mein Handle ist dort @Kachemann für
das
die, die interessiert.
Dankeschön. Danke. Jörg Kachelmann, in dieser Funktion ist er übrigens im Juli auch dann wieder beim MDR am Start. Und mit ihm haben wir schon mal gesprochen hier bei Deutschlandfunk Nova. Schönen Abend noch.
Es war der Mitteldeutsche Rundfunk. Vielen Dank. Ich freue mich. 3. Juli, Wettertag oder sonst morgen Abend 22 Uhr Riverboat, wer es mag. Danke. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien? Das transatlantische Medienmagazin.
Herr Peller, ich würde heute Abend mit dir gerne noch diskutieren.
Ach, das noch? Zu so später Stunde und ja. Nach einem so schwachsinnsgeprägten Gespräch wie gerade? Also nur um das mal rein in der Quantität der Nennung jetzt. Ach egal, komm, machen wir was anderes. Ich bin bereit dazu.
Ja, weil diesen Gedanken, den ich da in dieser Woche aufgeschnappt habe, da dachte ich so, interessant, wenn man einmal sich überlegt, von welchem Absender das kommt und B, was da eigentlich vielleicht hintersteckt. Also wie viel Ware steckt da eigentlich hinter? Und da würde mich deine Meinung wirklich interessieren. Denn diesen Gedanken, den habe ich vom US-Botschafter Richard Grenell.
Also du meinst Jan Böhmermann der Diplomatenwelt, könnte man ihn ja auch nennen.
Kann man so sagen. Richard Grenell vertritt ja Donald Trump hier in Deutschland. Und man kann eine Sache sagen, der ist jetzt schon allein im ersten Jahr, ist er durch seine, ich sag jetzt mal, eher undiplomatische und vielleicht auch ruppige Art bekannter geworden als jeglich anderes diplomatische Personal in Berlin zuvor in der Zeit. Und gestern gab es eine Gelegenheit, nämlich das Deutsche Haus hat in Düsseldorf zusammen mit der Rheinischen Post, wo ich ja auch arbeite und weswegen ich dann auch da war, so ein Bürgergespräch gemacht. Ja, also da waren so 150 Menschen aus der Region da und konnten ihm Fragen stellen. Und das war auch echt interessant, wo es rumging. Ich fand irgendwie super, ein junger anwesender Gast hatte gleich zur Klimapolitik gefragt. Es ging um Nord Stream 2 und grundsätzlich auch um die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Mhm. Und wo ich mal so ein bisschen skeptisch war, auch gerade so beim Thema deutsch-amerikanische Beziehungen, hat er gesagt, nee, die sind toll, die sind super. Und das auch ein bisschen ausgeführt und das hat auch Sinn gemacht. Und er meinte immer so ein bisschen so, also diese leichte Medienkritik, dass theoretisch Medien, dass die Medien uns einreden wollen, dass die deutsch-amerikanische Beziehungen belastet sind. Und er hat nie so diese typischen so Sachen wie Lügenpresse, Fake News oder Mainstream-Medien hat er nie gesagt, so. Mhm. Ja. Aber immer mal wieder so ein bisschen so gesagt, ja, die Medien wollen uns das einreden. Oder er hat auch gesagt, als er gefragt wurde, was ihn in Deutschland vielleicht stört, hat er gesagt, so mit Blick auf die Medien, dass es so eine Gruppensicht immer aufs Thema gibt. Ich fand diesen Begriff Gruppensicht, den kannte ich so noch nicht. Also so diese Medienskepsis, die er dann auch so sehr, sehr fein ausgedrückt verbreitet hat, hat mich irritiert, hat ein bisschen gestört so. Mhm. Aber dann hat er über Twitter gesprochen. Und hat gesagt, dass Twitter für guten Journalismus schädlich ist. Und diesen Gedanken, diesen kurzen Gedankengang, diese Antwort, lass uns die mal anhören, da würde mich deine Meinung dazu interessieren.
Look, I think in democracies we have to do hard work in making sure that all thoughts are presented. And I think it's a struggle in modern media today. I think Twitter becomes something that has replaced real journalism, and we have too many young reporters who retweet and repeat instead of going in and figuring out. As someone who gets reported on all the time, it's really terrible, actually. If you're on this side, and you see one mistake from a reporter who doesn't call, doesn't check, and who says one thing, I can tell you, because I see it, because it's about me, it gets repeated by 100 news outlets. And those news outlets never call. They never come to me to say, what's the fact? They literally use as a source the original news story, which was wrong. And they say, oh, newspaper X reported this, and everybody repeats it because newspaper X reported on it. And very few reporters are going back and checking the source. I think it's a real problem. I think that social media, as great as it is and how much it benefits us in many ways, it also has a downside for journalism that we've seen people get very sloppy with it. Now, the good news is, I've worked in this field of communications for a very long time. I know a ton of really good journalists. And the really good ones are getting very frustrated that that younger colleagues who don't take the time to research are messing up the industry, because there are really good journalists who take the time, who research, who listen to both sides and give you what I would say is a very thoughtful analysis or a story on something, and they help us all because they educate us all. But I think the recklessness of some, and unfortunately I think it's a growing large crowd that just takes social media and uses it to further information that is just wrong.
Not only journalists sometimes use Twitter in a way which they shouldn't. Not always when you wake up and you see.
Tja, da wird er nochmal erwähnt.
Da versteht man sozusagen den Kommentar von Michael Brücker und auch das Gelächter im Saal, glaube ich. Ne? Also es ist ja schon spannend. Also wenn man ihn so, ich habe jetzt so, ich kannte den Ton noch nicht, du hast mir den zwar schon vorher beschrieben, aber ich habe ihn jetzt zum ersten Mal so in ganzer Länge gehört und habe vor meinem gedanklichen Auge, habe ich gesagt, wenn ich jetzt bei all seinen Ausführungen quasi immer da, wo er von Journalisten und Medienschaffenden und jungen Kollegen im Medienbereich spricht, wenn ich das rausstreichen würde und würde da, keine Ahnung, irgendwie normale User einsetzen oder Populisten oder irgendwie, dann würde ich sagen, das ist doch so Mechanismen, die wir hier schon oft besprochen haben, wie so Verbreitung von nicht wahrheitsgemäßen Nachrichten oder auch irgendwie gefärbten Nachrichten, wie die so funktionieren, dass da oft Dinge gar nicht reflektiert und geprüft werden. Und dass er quasi diesen Mechanismus jetzt nimmt und sagt, genau die Medienschaffen tun das im Grunde, also eigentlich hat er doch in etwas viel feineren Worten als vielleicht sein Chef in Washington das machen würde, hat er doch eigentlich gesagt, da gibt es ganz viele, und das werden ja auch immer mehr Medienschaffende, gerade die Jüngeren, die unreflektiert Fake News verbreiten. Das ist doch eigentlich die Botschaft, oder? Oder verstehe ich ihn falsch?
Naja.
Und das ist doch, sei ja ein Problem.
Meinst du, das hat er auf Fake News beschrieben? So habe ich das nämlich nicht verstanden.
Ja,
also interessante Sichtweise, ja, grundsätzlich. Also normalerweise sagt er ja, okay, wenn du jetzt hier ein Zitat, also wenn jemand, sagen wir mal, Herr Peller, du gehst jetzt, du bist auf einer Veranstaltung und zitierst ihn, ja, und dann twitterst du das. Und dann sehe ich jetzt diesen Tweet und denke so, ach, ist ja interessant, wie Herr Peller da den Botschafter zitiert. Ich übernehme das dann in meine Berichterstattung. Jetzt kann aber sein, dass dann ja irgendwie auf einmal irgendwas falsch verstanden ist oder so, keine Ahnung. Und dann
aus dem Zusammenhang gerissen,
genau, oder sagen. So aus dem Kontext, keine Ahnung. Und dann verselbstständigt sich das so, und die allermeisten, die dann darüber berichten, beziehen sich dann auf den Tweet, weil der Tweet ein Tweet ist, ein Tweet ist ein Tweet, ja. Also das ist ja das nimmt man ja schon einfach so als Primärquelle hin, auch gerade wenn das irgendwie noch von jemandem kommt, der vielleicht irgendwie noch so ein verifiziertes Profil hat, also einen weißen Haken auf blauem Grund, und dann ist die Geschichte in der Welt, und dann muss man sich überlegen, hat das eigentlich am Ende tatsächlich noch was zu bedeuten, also irgendwie so, muss man da nochmal nachhaken. Und er sagt eigentlich, zu einem guten Handwerk würde es dazugehören, wenn dann auch nochmal bei dem Originalzitatgeber nachgefragt wird, ist das wirklich so gefallen und war das auch so, oder wie war der Kontext anders, oder was muss ich dazu wissen? Und das vermisst er. Und ich muss sagen, ist das vielleicht ein, also auf der einen Seite denke ich, also ich schwanke richtig zwischen, da hat er einen Punkt, oder ist das vielleicht einfach nur ein Störfeuer?
Also ich meine, wenn ich jetzt nochmal ganz kurz gedanklich auch auf unser vorheriges Thema schaue, es ist ein bisschen auch austauschbar, ob es jetzt um Aussagen eines US-Politikers oder eines vermeintlichen Klimaexperten geht, glaube ich, dass so ein Grundmechanismus, dass Dinge im Grunde ja ungegengecheckt oder mit dem ursprünglichen Urheber nochmal tiefer in die Recherche zu gehen und selber sich ein Bild zu machen, quasi weiterverbreitet werden, dass das durchaus ein Mechanismus ist, den wir sicherlich, wenn wir nüchtern drauf gucken, auch unter Medienschaffenden beispielsweise in Deutschland finden. Aber dass das quasi so ein System ist, was möglicherweise ein immer größer werdendes Problem ist, weil es systematisch zur, sag ich mal, Verfälschung von Aussagen, beispielsweise von ihm selbst kommt oder auch vom US-Präsidenten, und dadurch quasi Zerrbilder gezeichnet werden, weil ein Tweet ein Tweet ein Tweet ist, wie du gerade sagtest. Das glaube ich nicht. Also das ist übertrieben. Und da bin ich wieder so bei meinem ursprünglichen Gedanken. Das sind, glaube ich, Mechanismen, die wir dann viel eher sehen bei Menschen, die sehr bewusst Dinge entweder verbreiten wollen, weil sie ihre Weltanschauung sind, Also das hat er ja auch an der Stelle ein Stück weit auch nochmal eingebracht, das Thema. Und aber nicht unbedingt Journalisten. Das soll nicht heißen, dass es das nicht auch gibt, aber das ist, glaube ich, etwas, wo man den Vorwurf so in Gänze jedenfalls nicht stehen lassen darf. Mhm. Gleich in Einzelfällen, aber ja, in Gänze glaube ich das nicht.
Finde ich eine super Ergänzung, Herr Perler.
Vielen Dank, dass du mich mal lobst, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt.
Aber nicht gleich twittern, ne?
Nein, bloß nicht.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
So, Herr Perler, spielen wir jetzt noch ein bisschen.
Wenn es denn sein muss.
Ja, wir haben uns wieder Fragen mitgebracht und wollen sie aus dem Medienbiss beantworten. Wir kennen nicht die Fragen des anderen. Herr Perler, magst du anfangen?
Ich kann anfangen. Und zwar frage ich dich tatsächlich doch nochmal zu einer Thematik. Haben wir vorhin drüber gesprochen, so ein bisschen. Nämlich das RTL-Wetter-Special. Mhm. Das hat ja vorhin schon für Gesprächsstoff hier in der Sendung gesorgt, aber eben auch für ziemlich gute Einschaltquoten. Wie viele Menschen haben das denn eigentlich gesehen? Oder du kannst auch einen Prozent sagen, Marktanteil. Sagen wir
Marktanteil,
mal
Marktanteil. Mhm.
20/15. 20% daneben liegen.
20%.
Scheiße. Ja, 17,2%. Das heißt, ich habe gerade leider noch die 5% Abweichung dir erlaubt.
Ja.
Du bist damit quasi noch im Bereich einer richtigen Antwort. Den Punkt muss ich dir leider geben.
Letzte Woche haben wir euch ja versprochen, dass wir nochmal über die Gewinner vom Grimme Online Award reden wollen. Und das haben wir jetzt diese Woche zeitlich auch nicht geschafft. Deswegen dachte ich, packe ich auf jeden Fall nochmal eine Köpfefrage
rein. Das habe ich mir schon gedacht. Deswegen habe ich mich darauf auch nicht vorbereitet. Ich habe ja gedacht, dass du mir das heute alles noch erklärst. Schon mal als voraus eine Entschuldigung, warum ich das nicht weiß.
Publikumsvoting hat Einigkeit und Rap und Freiheit, der YouTube-Kanal, gewonnen. Das ist ein Funkformat. Übrigens das einzige Format, was von einem...
aus dem öffentlich-rechtlichen...
Von einem Medienhaus kommt.
Oh doch, tatsächlich, das ist alles von anderen... Ja.
Ich möchte von dir wissen, Einigkeit, Rap und Freiheit, wie viele Subscriber hat dieser Kanal auf YouTube? Und ich sage, Herr Perler, weißt du was? Du kannst 5000 daneben liegen.
Ach du Scheiße.
Sag, du bist auch schön wie... Heiße Wortwahl, Herr Perler, heute Abend. Was würdest du sagen...
Wie viele? 5.000 daneben liegen.
Hm. Ach Quatsch, du kannst 50.000 daneben liegen.
50.000 daneben liegen? Ja. Dann sage ich 635.000.
70.000 wäre es.
Schön reingelockt.
Ich komm, wieder noch eine Frage.
Komm, ich wollte dich noch ganz kurz fragen, ob du aufgepasst hast.
Nein.
Okay, wie viele Jahre war eigentlich Kai Gnifke, der jetzt nicht mal bei...
13.
Genau.
Wirklich?
Ja! Du kannst 13 daneben liegen, nein. 13 Jahre. Da möchte ich auch noch eine Frage haben. Komm, schnell.
Ja, genau. Also, RTL holt 5 gegen Jauch zurück.
Ja!
Mit?
Oliver Pocher.
Herzlich willkommen. Ja. Hat er Wett gewonnen?
Ich glaube nicht, es war unentschieden.
Fake News hier. Das war eine Stunde was mit Medien für diese Woche. Rund um die Uhr natürlich als Podcast auf deutschlandfunknova.de. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns da freuen, wenn ihr auch im Podcast-Verzeichnis eures Vertrauens eine kleine Bewertung hinterlasst. Mhm.
Und ich glaube, Beschwerden über Wortwahl in dieser Sendung gerne direkt an Herrn Kachelmann.
Ed Kachelmann,
Twitter-Handle.
Die nächste Ausgabe gibt es live im Radio, donnerstags 20 Uhr bei Deutschlandfunk Nova. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.